Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der Bundestagswahl macht Unionskanzlerkandidat Merz Tempo. Noch am Abend will er erste Gespräche mit SPD-Chef Klingbeil über eine mögliche Koalition führen. Bis Ostern soll eine neue Regierung stehen. Die Sozialdemokraten bremsen noch. Sie wollen sich Zeit lassen mit der Entscheidung über eine Regierungsbeteiligung und müssen erst mal die Wahlniederlage wegstecken. Laut vorläufigem Ergebnis sackt die SPD ab auf 16,4% der Stimmen. Die Union kommt auf 28,5%. Die Grünen liegen bei 11,6. Die FDP scheidet mit 4,3% aus dem Bundestag aus. Die AfD verdoppelt ihren Stimmenanteil auf 20,8%. Auch die Linke legt deutlich zu und landet bei 8,8. Das Bündnis Sarah Wagenknecht scheitert knapp an der 5%-Hürde.
Die Union macht sich fein für die Regierung. Der Auftritt von Friedrich Merz, dem zukünftigen Kanzler, mit der ausgestreckten Hand in Richtung SPD.
Ich bin fest entschlossen, diesen Auftrag anzunehmen. Ich bin fest entschlossen, mit den Sozialdemokraten konstruktive, gute, zügige Gespräche zu führen, sodass wir dann auch in der vorgegebenen Zeit, die ich mal genannt habe, also in etwa bis Ostern, in der Lage sind, in Deutschland eine Regierung zu bilden.
Und Merz will auch gleich etwas ändern. Das neue Wahlrecht, mit dem der Bundestag verkleinert wurde, ist ihm ein Dorn im Auge. Habe die Union 18 Mandate gekostet, weil nicht alle Wahlkreisgewinner automatisch in den Bundestag einziehen.
Es bewahrheitet sich genau das, was wir im Zuge der Beratungen gesagt haben. Das ist ein einseitig gegen die Union gerichtetes Wahlrecht gewesen, das die Ampel hier verabschiedet hat, und das muss korrigiert werden.
Dafür wird er die SPD brauchen. Olaf Scholz übernimmt die Verantwortung für die Wahlniederlage und betont, es sei eine Ehre, Kanzler zu sein.
Und es ist mir ganz, ganz wichtig, diese Arbeit bis zum letzten Tag ordentlich zu Ende zu führen.
Trotz der deutlichen Wahlniederlage wollen Lars Klingbeil und Saskia Esken Parteivorsitzende bleiben. Klingbeil sogar zusätzlich Chef der nun kleineren SPD-Fraktion werden.
Ob es zu einer Regierungsbildung kommt, ob die SPD in eine Regierung eintritt, das steht nicht fest. Das sind Entscheidungen, die in den nächsten Wochen und Monaten getroffen werden. Ich sage hier allerdings sehr klar, der Ball liegt erstmal bei Friedrich Merz.
Und der stellt Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD in der nächsten Woche in Aussicht.
Das starke Abschneiden der AfD löst parteiübergreifend Besorgnis aus. Zwar hat die Partei trotz starker Stimmenzuwächse keine reale Machtoption, weil niemand mit der AfD zusammenarbeiten will. Dennoch äußerte sich die Co-Parteivorsitzende Weidel heute zuversichtlich. Die AfD sei als Volkspartei etabliert und habe beste Chancen, in den nächsten Jahren die Union zu überholen.
Sie sind heute gut gelaunt, denn für die AfD ging es deutlich rauf in der Wählergunst. Glückwünsche kamen auch aus dem Ausland.
Ich habe heute Morgen, als ich mein Telefon anmachte bzw. draufgeschaut habe, entgangene Anrufe in der Nacht aus den USA erhalten, unter anderem auch von Elon Musk, der persönlich gratuliert.
Trotz Glückwünschen und Zugewinnen, die AfD ist weiter Oppositionsfraktion, wenn nun auch die stärkste. Regieren will nämlich niemand mit der AfD.
Friedrich Merz hat sich festgelegt, an seiner Blockadehaltung gegenüber der AfD festzuhalten. Wir halten diese Blockadehaltung für undemokratisch. Sie können nicht Millionen von Wählern per se ausschließen.
Besonders bei den Wählern im Osten hat die AfD überdurchschnittlich stark abgeschnitten.
Wir haben in Ostdeutschland von 48 Wahlkreisen 45 direkt gewinnen können. Und auch dort hat der Wähler teilweise mit den Ergebnissen, die wir dort gesehen haben, an die 40% heran klar gezeigt, was er von einer Brandmauer hält.
In allen ostdeutschen Flächenländern ist die AfD stärkste Kraft geworden.
Jörg Schönenborn im ARD-Wahlstudio in Berlin. Insgesamt gewinnt die Union, im Osten Deutschlands aber liegt die AfD vorn. Wie groß fallen die Unterschiede zwischen West und Ost aus?
Sie sind so groß wie noch nie, so unterschiedlich haben die Menschen in Ost und West noch nie gewählt. Alle Parteien der politischen Mitte sind im Westen stärker als im Osten. Union, SPD, FDP, Grüne. Umgekehrt, die Parteien der Flügel sind im Osten stärker. Linke, BSW und eben die AfD. Und der Blick auf die politische Landkarte zeigt, in den ostdeutschen Flächenländern liegt die AfD deutlich vorn, in Mitteldeutschland mit Werten bis zu 40%. In den westdeutschen Flächenländern ist es die Union. Rote Flecken gibt es allein in den Stadtstaaten. Da haben in Hamburg und Bremen die SPD, in Berlin die Linke knapp gewonnen. Die Gewinne der AfD haben damit zu tun, dass ihr mehr Menschen als früher die Lösung politischer Probleme zutrauen. Vor allem auf dem Kernfeld der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Seit der vorletzten Bundestagswahl ist die Kompetenzkurve der Partei kontinuierlich gestiegen. Und fast parallel dazu steigen auch die Wahlergebnisse an. Die Parallelität dieser Kurven zeigt, die Erfolge der AfD haben als Schlüssel weiterhin die Migrationspolitik.
Jörg Schönborn, danke nach Berlin. Was sind weitere Gründe für den Erfolg der AfD, vor allem im Osten des Landes? Wir haben uns in einem Ort umgehört, in dem die AfD fast die Hälfte der Stimmen geholt hat.
Weida, eine Kleinstadt in Thüringen. Die Arbeitslosenquote liegt bei rund 5%. Die wirtschaftliche Lage, sagt der parteilose Bürgermeister, sei besser als die Stimmung. Und die zeige sich in den 49% für die AfD.
Wir haben viel Frust in der Stadt. Und ich sag mal so, für mich jetzt persönlich ist es nicht unbedingt ein Zeichen, ob jetzt irgendwas nach links oder rechts geruckt ist, sondern das ist einfach die chronische Unzufriedenheit.
Aber woher kommt die? Fragt man nach Gründen für den AfD-Erfolg, wird unter anderem der Ukraine-Krieg genannt.
Meine Meinung ist, dass man das nicht mit Waffengewalt lösen kann, sondern durch Diplomatie. Und das fehlt.
Die vielen Ausländer, die wir haben, dass das ein bisschen anders wird. Da wird so viel Geld ausgegeben für die Ausländer und wir bleiben auf der Strecke.
Andere zeigen sich entsetzt über das Ergebnis wie dieser Grünen-Wähler.
Ich war ja froh, 89, als die Wende kam, dass das anders geworden ist. Und jetzt glaube ich, dass manche das nicht so richtig verstanden haben.
Mehr Verständnis hat der CDU-Stadtrat. Er sieht die Schuld bei der alten Bundesregierung. Die hätte sich zu sehr um städtische Milieus bemüht.
Die in ländlichen Gebieten, die fühlen sich dadurch abgehängt. Und die sagen klipp und klar, ihr habt Jahre, Jahrzehnte lang die Möglichkeit gehabt, was für die Bevölkerung zu tun. Nichts ist passiert.
Auf Stadtebene sei die Zusammenarbeit mit der AfD unproblematisch. Von einer Brandmauer gegen die AfD halte er, wie viele Menschen in Weida, nichts.
Für die FDP war es gestern ein bitterer Abend. Die Partei scheiterte klar an der 5%-Hürde und personelle Konsequenzen folgten. Parteichef Lindner kündigte noch am Abend seinen Rückzug aus der Politik an. Und heute erklärte auch Generalsekretär Buschmann, dass er aufhören wird. Robert Habeck war das Gesicht der Grünen im Wahlkampf und auch er konnte die eigenen Ansprüche nicht erfüllen. Daher kündigte er heute ebenfalls an, keine führende Rolle mehr anzustreben. Habeck hat derzeit bei den Grünen keine Ämter inne. Er wurde aber erneut in den Bundestag gewählt. Ob er sein Mandat wahrnehmen wird, ließ Habeck offen.
Es hat schon einfachere Auftritte für das grüne Führungsduo gegeben. Robert Habeck wollte die Partei in die Mitte rücken. Es war die Rede von Schwarz-Grün. Nun sind es 11,6% und der Gang in die Opposition. Habeck zieht sich zurück.
Weil dieses Angebot ja sehr stark meins war, also Bündnisidee und die Grünen mit dieser Positionierung als starke Partei in der Mitte aufzubauen. Ich werde keine führende Rolle in den Personaltableaus der Grünen mehr beanspruchen oder anstreben.
Direkt danach stellt sich die Linke der Presse. Dort hatte man den Gang in die Bedeutungslosigkeit befürchtet. Aber auch die klare Attacke gegen CDU und AfD verhilft der Partei zu 8,8% und einer enormen Popularität bei Jungwählern.
Ich kann gar nicht beschreiben, was in dieser Partei gerade los ist. Also die Sorge, dass das irgendwie in sich zusammenbricht, die habe ich überhaupt nicht. Ich habe eher die Sorge, dass wir gar nicht schnell genug hinterherkommen bei dem ganzen Engagement, was sich da gerade zeigt. Aber das ist ein Luxusproblem, das ich ehrlicherweise sehr gerne habe.
Beide Oppositionsparteien werden bereits umworben. Grüne und Linke werden gebraucht, sollte im neuen Parlament etwa die Schuldenbremse reformiert werden.
Und wir schalten noch mal ins ARD-Wahlstudio. Matthias Deiß, wie geht's jetzt mit der Regierungsbildung weiter?
Nun, der Poker um die künftige Machtverteilung ist bereits in vollem Gange, auch wenn Union und SPD erst kommende Woche mit offiziellen Gesprächen beginnen wollen. Friedrich Merz gibt am Tag 1 nach der Wahl schon den Staatsmann und erinnert die SPD an ihre Verantwortung für Deutschland. Die Sozialdemokraten aber wollen sich ihren Eintritt in eine schwarz-rote Bundesregierung möglichst teuer bezahlen lassen und stellen deshalb in Frage, ob es überhaupt zu einer gemeinsamen Regierung kommt. Beide Seiten wissen, der Druck, möglichst schnell eine stabile Regierung zu formen, ist groß, seitens der Wähler, aber auch aus Europa. Nach unseren Informationen soll es morgen ein Treffen zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz im Kanzleramt geben. Dabei dürfte es nicht nur um einen geordneten Übergang, sondern auch die Frage gehen, welche Entscheidungen bis zu diesem Übergang noch getroffen werden müssen, möglicherweise auch gemeinsam.
Vielen Dank, Matthias Deiß in Berlin. Die Chancen für ein schwarz-rotes Regierungsbündnis sind auch Thema in einem Brennpunkt nach dieser Tagesschau und anschließend auch in der Talkrunde Hart aber fair um 21 Uhr. Vor genau 3 Jahren hat Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Präsident Putin gab seiner Armee den Befehl zur, wie er es bis heute nennt, Spezialoperation. Seitdem sind auf beiden Seiten Zehntausende Soldaten und Zivilisten getötet worden. In Kiew haben die Menschen heute der Opfer gedacht. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen reiste an. Sie versprach der Ukraine weitere Milliardenhilfen. Das Schicksal Europas stehe auf dem Spiel.
Für viele Ukrainer und Ukrainerinnen ist dies heute ein stilles Gedenken am Maidan. 3 Jahre Krieg hat tiefe Spuren hinterlassen in der ukrainischen Gesellschaft. Russlands Invasion hat alles verändert. Unsere Kinder haben ihre Zukunft verloren. Und sie hoffen, dass es nicht umsonst war. Die Sorge um einen dauerhaften Frieden reibt die Menschen auf. Wie können wir den bisherigen Vorschlägen zustimmen? Wo ist die Garantie, dass Russland uns nicht wieder angreift? In 5 Jahren, in 2, in 3? Wo sind all die Garantien? Wir können den Krieg jetzt beenden, aber was, wenn er dann wieder anfängt? Und das ist auch die Sorge der Soldaten hier in der Nähe von Pokrowsk, 700 Kilometer östlich der Hauptstadt. Bisher gibt es keine Atempause, ganz im Gegenteil. Die Kämpfe gehen unvermindert weiter. Hier draußen ist ein Tag wie der andere. Wir erwarten ein weiteres Jahr voller Schmerz, ein weiteres Jahr, wo wir Kameraden verlieren werden. Und trotzdem hoffen sie auf Frieden. Wir brauchen einen richtigen Frieden, damit all diese Männer nicht umsonst gestorben sind. Denn für viele Menschen in der Ukraine steht fest, der Kampf um ihre Zukunft geht weiter.
Aus der Gemelli-Klinik in Rom kommen heute positivere Nachrichten. Der Gesundheitszustand des Papstes habe sich leicht verbessert, bleibe aber weiter kritisch. Seit 11 Tagen kämpft Franziskus mit einer Infektion der Atemwege und der Lunge. Der Vatikan hat die Menschen aufgefordert, für den Papst zu beten. Für heute Abend lädt er zu einer Rosenkranz-Andacht ein. Für uns auf dem Petersplatz ist jetzt Tillmann Kleinjung. Was genau hören Sie zum Gesundheitszustand des Papstes?
Ja, nach einem Wochenende mit vielen schlechten Nachrichten zum Gesundheitszustand des Papstes ist das eine Nachricht, die vielen hier erst einmal Hoffnung macht, auch wenn die Ärzte ausdrücklich keine Entwarnung geben. Der Zustand des Papstes bleibt kritisch. Es geht in den nächsten Tagen darum, wie Franziskus auf die Behandlung anspricht. Erst dann können die Mediziner eine Prognose über den Verlauf der Therapie machen. Aber es gibt eben diese Anzeichen der Besserung. Papst Franziskus hat heute wieder etwas gearbeitet. Er hat telefoniert, er hat mit dem Pfarrer der katholischen Gemeinde in Gaza gesprochen. Und dennoch bleibt die Sorge um den Gesundheitszustand des Papstes groß. Vor allem bei den Menschen, die sich gleich hier zum Gebet versammeln.
Vielen Dank, Tillmann Kleinjung. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 25. Februar.
Von Südwesten sorgt tiefer Luftdruck für Regen. In der kälteren Luft, die folgt, ist im Bergland in den nächsten Tagen auch wieder Schnee dabei. Heute Nacht regnet es gebietsweise. Ein paar Wolkenlücken gibt's besonders in Bayern, später auch im Nordwesten. Morgen im Osten anfangs noch Schauer. Im Südwesten fällt Regen, der sich über die Mitte bis in den Osten ausbreitet. Im Südosten sowie im Norden bleibt es weitgehend trocken und dort bekommt auch die Sonne eine Chance. Am Oberrhein heute Nacht nahe 10, in Südostbayern knapp unter 0 Grad. Im äußersten Norden sowie in einigen Berglagen morgen einstellige Werte, sonst milde 10 bis 15 Grad. Mittwoch in der Osthälfte recht windig und gebietsweise nass. In den Hochlagen fällt zum Teil Schnee, Richtung Westen ist es freundlicher. In den folgenden Tagen erwartet uns wechselhaftes und nicht mehr ganz so mildes Wetter.
Die Tagesthemen um 22.15 Uhr kommen heute aus Berlin. Ingo Zamperoni fragt die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern-Schwesig, warum die AfD in ostdeutschen Ländern so erfolgreich war. Und wir schauen, was Frankreichs Präsident Macron bei US-Präsident Trump heute erreichen kann.